Was soll's? Ich habe fertig. So die Überschrift über den Gottesdienst heute. Passt der so zum ersten Advent? Macht hoch die Tür macht weit. Wir zünden die erste Kerze an, wir sind weihnachtlich unterwegs, wir schmücken mehr oder weniger schon fertig oder in Vorbereitung die Zimmer, die Wohnung, auf der Suche nach dem wirklich ultimativen Blumenschmuck, nach Tanne und Leuchtmitteln. Was soll's? Ich habe fertig. Kann der Ausruf sein von Menschen, die in der Advents- und Weihnachtszeit so viel unterwegs sind für man muss noch Kekse backen, ich muss unbedingt noch Karten schreiben, ich habe noch nicht die Geschenke für die Enkel besorgt, was schenken wir denn den Kindern, ich glaube, ich muss noch mal los. Und irgendwann entdeckt man vielleicht, man ist wirklich fertig und man schafft manches nicht oder man ist aufgebrochen, um etwas Spezielles zu besorgen, weil es im Angebot war und dann ist es vergriffen, wenn man kommt. Was soll's? Was soll's? Ein Ausruf der Resignation. Was soll's? Ist doch egal. Der zweite Teil unseres Titels ist, Eingeweihte wissen das, ein Zitat von einem ehemaligen Bayern München Trainer, der sich furchtbar aufgeregt hat in einer Pressekonferenz und dann seine Zettel wütend auf dem Tisch zusammenklopfte und dann, ich habe fertig. Soweit ich weiß, ist sogar diese Formulierung in den Duden aufgenommen worden. Ja, ich habe fertig. Im Sinne von auch Resignation. Die Wut ist raus. Ich habe fertig. Dazu kann man nichts mehr sagen. Damit bin ich durch. Das sind so zwei, drei Beispiele für die Situationen, wo wir mit unserer eigenen Kraft ans Ende kommen. Manchmal entsteht es aufgrund von einer hohen Stressintensität in kurzer Zeit. Da sind so viele Sachen auf einmal in kürzester Zeit da, dass man vielleicht abends in den Sessel sinkt und sagt, ich bin fertig. Ich will nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Es kann so eine besondere Festivitätszeit sein. Es gibt aber, und das ist dann viel dramatischer, so eine Anhäufung oder so eine schleichende, unbemerkte Anhäufung von Dingen, die unserer Seele Kraft rauben, die unserer Seele Energie abziehen. Und man je länger, je mehr spürt, ich habe keine Kraft mehr, um mich zu mobilisieren. Ich habe keine Motivation mehr, aufzustehen. Ich habe keine Motivation mehr, etwas zu unternehmen, um die Situation zu verändern. Was soll's? Und an irgendeinem Punkt in dieser Erschöpfung, in dieser Müdigkeitsphase, wo man spürt, die Kräfte schwinden, kommt so ein Punkt, wo man es ausspricht, wie wenn man sozusagen den Gipfel erklommen hat und nun rutscht man auf der Schräge ungebremst in ein richtig tiefes, tiefes Tal. Was soll's? Ich habe fertig. Es ist doch egal. Man will sich nicht mehr kümmern. Man hat aber auch wirklich die Kraft, nicht mehr sich zu kümmern. Manchmal übersehen wir das, wenn wir anderen guten Ratschläge geben, dass die Seele und die Batterie, wenn wir das in einem Bild gebrauchen wollten, die Batterie ist leer. Und mit einer leeren Batterie kriegt man keine Taschenlampe an. Auch das Vorsprungsauto wird am Ende mit einer leeren Batterie nicht startbar sein. Wenn die Batterie leer ist, dann ist so dieses, was soll's, sitzen bleiben, warten, ich habe fertig, ich bin fertig, ich hab's versucht, aber ich kann nicht mehr. Unser Text für die Predigt, der so adventlich daherkommt, ist eigentlich ein Text, der genau diese Situation von dem Volk Israel aufgreift. Wir wollen ihn einmal lesen. Da heißt es im Jesaja Kapitel 40 ab Vers 25, dass Gott seinem Volk sich vorstellt. Gott spricht sein Volk an und stellt sich seinem Volk vor, indem er fragt: Wem wollt ihr mich vergleichen? Wem soll ich ähnlich sein? Spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat die Sterne dort oben erschaffen? Er ist es, der ihr Heer täglich zählt und heraufführt, der sie beim Namen ruft, und vor dem Allgewaltigen und Mächtigen wagt keiner, wir müssten ergänzen, der Sterne zu fehlen. Und nun spricht Gott sein Volk direkt an und sagt: Jakob, warum sagst du Israel, warum sprichst du? Mein Weg ist dem Herrn verborgen. Meinem Gott entgeht mein Recht. Zunächst mal bis hierhin. Was soll's? Und die Anklage, die mitschwingt, ist gewaltig. Was soll's, Gott? Du kriegst doch eh nicht mit, wie es mir geht. Was mein Schicksal ist, was mir Mühe macht, was meine Not ist. Ich habe den Eindruck, das geht ungesehen und ungehört an dir vorbei. Meinem Gott entgeht mein Recht. Mehr noch, man hat den Eindruck, man hat einen Anspruch, man hat Recht. Man hat in einer Sache sozusagen Not und möchte nun sein eigenes zustehendes Recht bekommen. Man möchte zu Recht gesehen werden. Das ist die Anklage gegen Gott. Und diese Spannung zwischen der Befindlichkeit des Volkes Israel und der Selbstvorstellung Gottes ist unglaublich groß. Gott stellt sich vor als unvergleichbar. Wem sollte ich ähnlich sein? Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Ich habe Himmel und Erde gemacht. Und in der Vorstellung der damaligen Zeit ist es Gott selbst, der dafür sorgt, dass am Abendhimmel alle Sterne wieder funkeln. Keiner der Sterne, so das Bild, wagt es zu fehlen, wenn der Allmächtige ruft: Es ist Nacht, leuchtet in der Finsternis. Der Monatsspruch in diesem Jahr heißt ja auch: Wer im Finsteren sitzt, wer im Dunkeln ist. Dass Menschen im Finsternis sitzen, dass Menschen an das Ende ihrer Kraft kommen, dass Menschen resignieren, ist für die Bibel nichts Besonderes. Das wird überall bezeugt. Selbst unser Herr war müde und setzte sich auf den Brunnenrand und wartete darauf, dass die Jünger etwas zu essen holten, um wieder zu Kraft zu kommen. Mein Weg ist dem Herrn verborgen, sagt Israel. Meinem Gott entgeht mein Recht. Was soll's? Warum soll ich mich anstrengen? Ich habe fertig. Manchmal auch ganz zögerlich vielleicht gedacht: Mit meinem Gott bin ich durch. Wozu beten? Wozu ihm erzählen, was mich bewegt und quält? Wozu mich an ihn wenden, wenn er nicht hört? Wer schon einmal so tief drin gesessen hat, in seiner persönlichen Krise, in seiner Motivationslosigkeit, weiß, dass an dieser Stelle guter Rat nicht nur teuer, sondern eher sinnlos ist. Menschen, die an der Stelle sitzen mit sich selbst und ihrer Motivation und der Einschätzung der Beziehung zu Gott: Was soll's? Wozu? Es geht an dir vorbei. braucht etwas anderes. Wer dort drin sitzt, in der Tiefe dieser Not, braucht etwas anderes. Er braucht überraschenderweise, so möchte man sagen, er braucht Licht. Es muss jemand anders sein, der kommt und Licht macht. Es muss jemand kommen, der unvermutet, unbestellt weiß, was meine Not ist und muss die Stelle berühren in mir, wo die Entmutigung ihren Ursprung hat oder wo das Problem sitzt oder wo ich sagen würde, da ist mein Recht vor Gott verborgen, das ist mein Fall, das ist mein Punkt. Dass wir dorthin kommen, ist manchmal einfach dem Weg geschuldet, der Zeit, in der man unentwegt unterwegs war, in der man unentwegt tätig war. Viele von euch kennen das. Es gibt Tage, da hat man den Eindruck, ich bin noch nicht mal dazu gekommen, in aller Ruhe mein Vesperbrot zu essen. Ich habe heute noch gar nichts getrunken. Ich habe noch nicht mal Zeit gehabt, mich hinzusetzen, mir einen Tee zu machen oder in aller Ruhe einen Sprudel zu trinken oder mir einen Kaffee aufzubrühen. Heute war es einfach so eng getaktet. Es gibt Tage, da kein Vorwurf. Es gibt Lebensphasen, kein Vorwurf. Da ist es so eng, da hat man nicht die Zeit zur Erholung. Irgendwie geht alles zu schnell und man kommt nicht raus aus dem Hamsterrad. Mein Weg ist dem Herrn verborgen, meinem Gott entgeht mein Recht. So denkt und redet das Volk miteinander und klagt indirekt Gott an, aber als Ausdruck tiefster Resignation, Enttäuschung. Man hat gerufen, man hat gebetet und irgendwie hat sich nichts geändert und man hat auch nichts gehört. Noch nicht mal ihre Gebete sind pflichtgemäß und eingegangen oder ihre Gebete werden bearbeitet, liegen auf dem Stapel im himmlischen Büro sowieso. Nichts, einfach nur Schweigen. Schweigen. Und dann wird dieses Volk angesprochen, nicht nur von Gott, sondern von den Propheten, von einer aus ihren Reihen, von Jesaja. Weißt du es nicht? Hörst du es nicht? Und bei dieser Frage taucht man auf und fragt, was denn? Was gibt's Neues? Was denn? Was soll ich nicht gesehen haben? Was soll ich übersehen haben? Was sollte ich überhört haben? Was meinst du? Der Herr ist ein ewiger Gott, der die weite Erde erschuf. Und jetzt achtet einmal darauf, auf ein Wort, das in den nächsten Versen wiederholt auftauchen wird. Er wird nicht müde und matt. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft, dem Kraftlosen verleiht er große Stärke. Die Jungen werden müde und matt, junge Männer stolpern und stürzen. Die aber auf den Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie bekommen Flügel wie Adler und sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt. Jakob und Israel, das Volk Gottes, ist müde geworden, fühlt sich abgehangen, von Gott übersehen, überhört und irgendwie nicht ernst genommen. Und was der Prophet nun tut, ist eigentlich nicht einen neuen Ratschlag zu geben, sondern zu sagen, schaut jetzt mal nicht auf euer depressives Umfeld und eure Müdigkeit und eure Erschöpfung. Schaut mal jetzt nicht nur auf euch und was nicht ist und was ihr nicht mehr könnt, sondern da wo ihr seid, schaut doch einmal. Schaut einmal hin, wer Gott ist und was Gott tut. Das, was Israel braucht und das, was wir in vergleichbaren Situationen brauchen, ist eine Begegnung mit diesem lebendigen Gott. Es ist nicht nur ein Wort, Es ist nicht nur ein guter Ratschlag, es ist nicht nur ein frommes Wort oder ein frommer Ratschlag. Nein, wir brauchen eine persönliche Begegnung. Eine persönliche Begegnung mit diesem Gott. Und dieser Gott, der hier vorgestellt wird, den sozusagen der Prophet beschreibt, ist ein Gott, der unsere Lebenssituation kennt, der unsere Lebenssituation mitgeht, der an unserer Seite ist, der entgegen unserer Vorstellung sich nicht von uns entfernt hat, sondern bei uns ist und weiß, wie es in unserem Herzen aufgrund der Wegstrecke, die wir gegangen sind, aussieht. Aber er hat eine Qualität, die anders ist als das, was wir wahrnehmen. Er wird nicht müde. Seine Wahrnehmung, seine Konzentrationsfähigkeit, seine Augen, seine Kraft geht nicht weg und verströmt sich nicht wie sozusagen die Kraft unserer Seelenbatterie. Er verliert nicht Kraft und Dynamik, so wie wir Kraft und Dynamik verlieren, weil wir müde geworden sind, weil wir gelaufen sind, weil wir unterwegs waren. Er wird nicht müde und er wird nicht matt. Und dann heißt es, unergründlich ist seine Einsicht. Das, was uns oft müde und macht, ist, dass wir nicht wirklich hören und wissen, was wir tun sollen. Gott durchschaut Dinge, die wir manchmal nicht erkennen. Aber wesentlich für unseren Text ist, wesentlich für die Situation des Volkes ist, wesentlich für die Müdigkeit der Menschen im Volk Israel ist, dass Gott selbst nicht müde wird. Und das Schöne in diesem Wort ist, dass Gott dem Volk eigentlich keinen wirklichen Vorwurf im bösesten Sinn macht. Ein Gerichtswort, weil du müde geworden bist, weil du matt geworden bist, weil du nicht gebetet hast, weil du nicht trainiert hast, weil du nicht in die Stille gekommen bist, weil du... Und dann kommt die ganze Anklage, sie kommt nicht. Sondern der Prophet sagt, er gibt dem Müden Kraft. Dem Kraftlosen verleiht er große Stärke. Selbst junge Leute werden müde und matt. Junge Männer, die eigentlich so vor Kraft strotzen, die ja eigentlich nie müde werden, so sagen sie jedenfalls, selbst die Jungen werden müde und stolpern und können nicht mehr. Gott weiß das. Gott sieht das. Und Gott kennt die Situation, dass Menschen an das Ende ihrer eigenen Kraft kommen. Es ist die einzige Chance, die wir haben, unsere Müdigkeit zu überwinden, mit unserer Müdigkeit und mit unserer Resignation, mit unserer Lebenserschöpfung, mit unserer seelischen Erschöpfung in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und ich glaube, dass ein Grund dafür ist, dass wir es so oft nicht erleben und dass wir es so oft nicht erfahren, dass die Situation den Unterschied macht, weil wir in solchen Situationen gerne bei uns selbst und allein bleiben. Wir haben es nicht eingeübt, wie wir es in den letzten Wochen in Bibel Plus gelesen haben. Wir haben es nicht eingeübt, einander zu dienen und einander zu helfen. Wir haben es eingeübt, unseren Glauben zu privatisieren, unsere Sorgen und Nöte zu verbergen. Wir haben unseren Stolz gepflegt. Keiner soll wissen, dass ich am Ende meiner Kraft bin. Niemand darf wissen, wie es in meiner Seele aussieht. Niemand darf wissen, dass ich nicht mehr kann. Und wenn ich nicht mehr kann und auch dann irgendwann vielleicht nicht mehr komme, gibt es wunderbare Begründungen, warum man nicht mehr kommt. Man verschweigt, warum man nicht mehr kann. Und so bleibt die Müdigkeit und so bleibt die Erschöpfung und so bleibt die Resignation und so bleibt die Anklage im Herzen, Statt vielleicht mal jemanden zu fragen, du, hast du mal einen Moment Zeit für mich? Ich bin platt. Kannst du mal einfach für mich beten? Ich bin ziemlich am Ende. Kannst du mal hören? Ich höre nichts mehr. Kannst du mal für mich beten, weil ich habe keine Worte mehr. Es gibt nicht nur für Bitten, es gibt auch für Beten, dass man einfach mal für jemanden betet, der nicht mehr beten kann. Das ist, glaube ich, die Situation, ich nenne es jetzt mal so, wir kennen das so ein bisschen aus anderen Umfeld, Plug and Pray. Nicht Play, sondern Pray. Stecker einstecken und beten. Es braucht von meiner Seite aus diese Verbindung, dass ich den Stecker einstecke in die Beziehung und in die Gemeinschaft mit einem anderen, um wieder beten zu können. Ich brauche es, um jemanden zu haben, der für mich betet und mir Worte leiht, die ich selber nicht mehr habe. Ich brauche es, dass vielleicht einer, wenn wir miteinander zusammen sind und beten, während wir beten, und jetzt achtet mal darauf, wir sagen mal, wir legen die Hände auf. Ja, warum? Ich kann sie doch auch in die Tasche tun. Warum legen wir Hände auf? Weil wir glauben, dass unsere Hände etwas von der Kraft oder von der Zärtlichkeit Gottes, dem, für den wir beten, vermitteln. Unsere Hände, unsere Berührung soll deutlich machen und ein Zeichen dafür sein, so wie ich meine Hände auf dich oder um dich lege, so legt Gott eigentlich seine Hände auf dich, um dich zu berühren, um dich spüren zu lassen. Ich bin nicht fern, ich habe dich gerne. Deine Situation ist vor mir nicht unbekannt. Jetzt überlegt euch mal, was euch verloren geht, wenn wir das schon lange nicht mehr erlebt haben. Ich habe vor einigen Monaten erstaunt, wirklich vor einigen Monaten von jemandem gelernt und gehört, der mit Senioren arbeitet, in Seniorenheimen auch arbeitet, der Männer und Frauen, die in der Hospizhilfe sind, die einfach auch in der Hilfe sind, Besuchsdienste bei alten Leuten zu machen, wo diese Mitarbeiter angewiesen wurden, suchen Sie Körperkontakt, nehmen Sie vorsichtig die Hand, scheuen Sie sich nicht, auch die Hand Ihres Gegenübers zu streicheln. Und dann kommt eine, für mich war das damals erschütternde Begründung, bedenken Sie, diese Menschen sind vielleicht seit Monaten oder Jahren von keinem Menschen mehr berührt worden, der sie emotional mag. Sie sind vielleicht gepflegt worden, sie sind korrekt gewaschen worden, sie sind korrekt gefüttert worden, alles richtig. Aber die Hand des Partners, der meine Hand drückt, die gibt es nicht mehr. Der Arm, der mich in den Arm genommen hat, den gibt es nicht mehr. Und das führt zu einer unendlichen Einsamkeit, zu einer Sehnsucht nach Berührung. Nicht übergriffig, nur nach Berührung, nach diesem Zeugnis. Da ist jemand, der dich mag. Da ist jemand, der dein Leben sieht und der dich berührt und der dich spüren lassen möchte, Nähe und Wärme und Zuwendung. Gott ist nicht müde und nicht matt. Er gibt dem Müden Kraft, nicht nur indem man sozusagen ein Gebetskraft-Müsli bekommt, wo man betet und dann hat man wieder Power im Arm oder in der Seele. Nein, er gibt dem Müden Kraft und dem Kraftlosen wieder Stärke. Dort, wo wir miteinander die Kraft und die Liebe Gottes zueinander hintragen und uns spüren lassen gemeinsam, dass er an mich denkt und ein Wort der Ermutigung hat, das mich und meine Seele berührt. Das letzte Wort heißt dann, das ist sozusagen, auf der einen Seite ist Gott, der nicht müde wird, auf der anderen Seite sind wir, die vielleicht rufen, ich habe fertig, bin damit durch und auch vielleicht ein bisschen mit dir durch, du antwortest mir nicht. Und dann gibt es diejenigen, die es geschafft haben, sich selbst in einem letzten Kraftakt zu einem Bruder oder einer Schwester vielleicht zu tragen, die sich zu Gott hinhalten und die sagen, Herr, hilf mir, hilf du mir. Hilf mir. Die aber dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie bekommen Flügel wie Adler. Eine andere Übersetzung sagt, die aber auf den Herrn warten, die auf den Herrn harren. Mir kam beim Lesen des Wortes die Idee, kann es nicht auch einmal sein, dass Warten einfach die Gelegenheit ist, nichts zu tun, wo wir doch so gerne so viel täten, wo wir einfach warten müssen. Natürlich können wir uns jetzt aufregen über die Zeit, wo ich hier sinnlos rumsitze, aber ich könnte ja auch entdecken, dass es eine Chance ist, zur Ruhe zu kommen, den eigenen Pulsschlag zu spüren, wieder zu merken, wie sich im Warten meine Atmung verändert. Vielleicht zu üben, beim Atmen, beim Warten zu zählen und zu gucken, wie viel Zentimeter fallen meine Schultern eigentlich runter, wenn ich länger ausatme, als ich einatme. Um zu entdecken, ich komme zu mir selber, ich komme ein wenig zur Ruhe. In der Regel warte ich gerne bei Ärzten, genau aus diesem Grund. Da will keiner was von mir. Da muss ich auch nichts machen. Da kann ich meinem Hobby frönen, People-Watching. Bei uns fließen ja, wir haben ja gehört, wir haben hier wenig mehr, wir haben ja auch nicht so viele Wale. Aber da denke ich mir, ich schaue mich um, ich schaue die Leute an. Ich konzentriere mich auf meine Atmung, ich fahre runter, ich bin ruhiger. Warten. Die Chance des Wartens liegt darin, dass man zur Ruhe kommt und wirklich nichts tut. Und das Schlimmste für manche Leute, die so gestrickt sind, man muss immer was schaffen, man muss immer was machen, ist, eine der schlimmsten Botschaften scheint es zu sein, dass diese Leute spüren, wenn man nichts tut, fühlt man sich besser. Wissenschaftler haben wirklich herausbekommen, dass einen ganzen Tag Faulenzen, überlegt euch das mal, einen ganzen Tag Faulenzen hat den höchsten Erholungswert. Man kommt am besten zu Kraft, indem man nichts tut, nur für sich ist, einfach da, Füße hoch. Man kann einschlafen, man kann aufwachen. Was hast du heute gemacht? Nichts. Du musst da was machen. Nein, was hast du gemacht? Ich war da. Ich habe gelebt. Ich habe geatmet. Ich habe gewartet. Ich war einfach nur da. Ich habe mich erholt, bin eingeschlafen, bin wieder wach geworden, habe einen Tee getrunken, habe mich aufs andere Sofa gelegt. Das war auch toll. Ich war einfach nur. Die aber auf den Herrn warten, zur Ruhe kommen und sich vielleicht auch vergewissern, Gott ist noch nie zu spät gekommen. Ich weiß auch nicht, warum er immer erst kurz vor 12 kommt. Aber er ist noch nicht zu spät gewesen. Und wer so auf Gott wartet, entdeckt vielleicht einmal vordergründig, dass er zu Kraft bekommt. Dass er Kraft geschenkt bekommt, sozusagen Flügel, die fliegen helfen. Dass die Seele sich wieder aufschwingen kann. Dass man nicht zu früh, aber dass man wieder aufstehen kann und weitergehen kann. Sie gehen und sie werden nicht matt. Sie gehen mit Gott und werden nicht matt. Sie gehen mit Gott und bleiben dran an ihm und warten immer wieder neu auf ihn und rufen zu ihm. Es muss ja nicht lang sein. Es gibt in unserer kirchlichen Tradition nicht so wirklich die Gebetsrufe von Herr, erbarme dich oder Herr, schenke mir einfach deine Gegenwart. Oder so ein fröhliches Halleluja an der roten Ampel. Im Auto laut gerufen, kann die Seele schon mal so richtig wieder beflügeln. Die auf den Herrn harren, die auf dem Herrn warten, die dem Herrn vertrauen. Ich glaube, dass in der Kraft eine Kraftzufuhr darin liegt, dass wir warten, ohne Forderung, dass wir in der Gegenwart Gottes vertrauensvoll da sind, warten. Herr, ich bin hier, ich wäre soweit. Rühr meine Seele an, schenk mir Kraft. Und vielleicht, manchmal ist es ja so, man kann das auch mit Humor so ein wenig betrachten, manchmal sagen Menschen, weißt du, immer wenn ich bete, schlafe ich ein. Dann denke ich mir, ja, ist ein Grund zum Danken. Wieso? Ja, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Wenn ich ihm nicht dauernd in den Ohren liege, wenn ich nicht dauernd was mache, wenn ich nicht dauernd rumrenne, sondern einfach nur da bin. Wie bekommt ein kleines Kind Kraft für die nächste Runde, indem es schläft? Die Eltern nicht, aber das Kind schläft und schöpft neue Kraft. Vielleicht können wir es lernen, an dieser Stelle in der Gegenwart Gottes einfach mal nichts zu wollen, sondern zu sagen, Herr, hier bin ich, schenk mir Kraft, ich warte auf dich. Ich bin einfach nur da und ich warte auf dich. Es tut gut. Man merkt es nicht immer sofort, aber es tut gut. Und dann das andere, dass man spürt, wenn man müde ist und ohne Kraft, dass es einen braucht, der für mich redet und für mich betet und der mich berührt und mich in den Arm nimmt und mich spüren lässt und mich vergewissert, dass Gott mich sieht, nicht übersieht, dass Gott weiß, wer ich bin und Gott mich beschenkt und Gott mir Kraft gibt durch den Bruder und die Schwester, mit der ich rede und bete. Ich wünsche uns das, dass wir in dieser Adventszeit, wo so viel, viel los ist, wo es so hektisch geworden ist, dass wir dieses Geheimnis des Wartens ein klein wenig entdecken. Damit wir nicht völlig erschöpft am 23. oder 24. unter dem Tannenbaum ausrufen müssen, was soll's, ich habe fertig. Alle Energie verbraucht, die Kerzen kriegt man nicht mehr angezündet, den Braten nicht genossen, den Frieden von Weihnachten nicht in die Seele. Vielleicht suchen wir vorher den auf, der uns neue Kraft schenken will. Vielleicht nehmen wir uns Zeit, mit einem Bruder, einer Schwester zu beten, dass wir spüren, Gott gibt mir Mut und Ermutigung, Trost und Wegweisung durch ein Wort, gibt mir Hilfe, schenkt mir Kraft in der Begegnung und vielleicht auch zu erleben, dass wenn ich mal nichts sage, sondern nur platt bin und mir klar mache, Herr, hier bin ich, ich warte auf dich, dass in diesem Warten ein Geheimnis der Kraftzufuhr liegt, vielleicht einfach schon deshalb, weil ich aufgehört habe zu rennen, weil ich aufgehört habe, etwas zu tun und weil ich mich einfach nur hinsetze und Mensch bin. Warte, dass Gott mich berührt. Ich wünsche uns eine friedliche und kräftigende und fröhliche Adventszeit. Amen.